Ja, schön, dass ihr wieder aus dem Urlaub zurück seid. Wir waren ein paar Tage auf Wangerooge. War da schon mal irgendjemand von euch? Ja, das war wirklich sehr, sehr schön. Morgen steht man auf und das Erste, was wir gemacht haben, ist erstmal eine Strandwanderung für eine Stunde. Herrlich. Ja, das hat mich schon durch den ganzen Tag getragen. Das war fantastisch. Ja, heute wollen wir uns eine sehr bekannte Gottesbegegnung in der Bibel anschauen. Also eine Situation, wo Gott einem Menschen begegnet. Das ist sehr spannend. Und nicht nur spannend, das ist was Wunderbares. Man muss natürlich dazu sagen, dass Gott immer Menschen durch einen Filter begegnet. Ja, durch irgendwelche Gegenstände oder durch Worte. Im Regelfall nicht direkt, weil das könnte der Mensch gar nicht verdauen und vertragen. Vielleicht hast du sowas auch schon mal erlebt in deinem Alltag, mittendrin, ja, wo du auf einmal einen Eindruck hattest oder wo du irgendein Bild gesehen hast und das hat dich angesprochen. Und du wusstest in deinem Herzen, das ist jetzt Gott, der da zu dir spricht. Also nicht nur das reine Wort, was man da liest, sondern da wird man angesprochen im Herzen. Letzte Woche waren wir auf einer Bibelschule, meine Frau und ich, auch das war eine ganz tolle Zeit. Und da hat jemand davon erzählt, dass er beim Rasenmähen, also direkt während der Arbeitszeit, auf einmal angesprochen wurde von Gott. Und zwar sehr tief. Und das sind besondere Momente, die kann man auch nicht machen, die kann man nicht produzieren. Manchmal versuchen wir das ja als Menschen, ne? Zum Beispiel, dass dann die Predigt nochmal so richtig feurig wird, ne? Da wird der Prediger laut oder sowas. Oder in der Lobpreiszeit, da gibt es ja dieses sogenannte Soaking, das Eintauchen. Das gab es übrigens auch schon bei alten Liedtexten, dass man alte Liedtexte wiederholt. Ja, immer wieder, dass man das nicht nur hört, sondern dass man das aufnimmt. Das ist eine gute Sache. Aber letztendlich, ob Gott einem da jetzt begegnet, das kann man nicht machen. Das kann man nicht produzieren. Das Gleiche beim hörenden Gebet. Man kann Gott fragen, sprich zu mir, aber man darf das auch erwarten. Und Gott sei Dank macht das ja Gott auch. Aber es ist jedes Mal ein Geschenk, wenn das denn auch passiert. Der Theologe Karl Barth, das ist ein sehr bekannter Theologe, der hat den Satz geprägt, Gott ist unverfügbar. Was hat er damit gemeint? Dass der Mensch nicht aus eigener Kraft zu Gott gelangen kann. Das heißt das. Ja, ich kann nicht aus eigener Kraft zu Gott gelangen. Vielmehr ist es Gott, der sich dem Menschen in seiner Freiheit, in Gottes Freiheit und in Gottes Souveränität zuwendet. Gott wendet sich Menschen zu. In der Schrift gibt es eine Stelle, da heißt es, denn der Geist weht, wo er will. Also Gott hat tatsächlich einen eigenen Willen. Der stimmt mit unserem Willen auch nicht immer überein und manchmal ist es ein Wille, den wir in keinster Form verstehen. Auch das ist wichtig. Manchmal versteht man das gar nicht, was Gott denn jetzt da so vorhat und will. Aber wenn man angesprochen wird, das ist ein besonderer Moment der Gnade. Und je mehr der Filter weggenommen wird, je mehr Gott den Filter wegnimmt von seiner Gottesoffenbarung, umso heftiger wird das auch. Also, das ist zwar wunderbar, aber es kann auch heftig werden, dass man merkt, wow, jetzt bin ich dran. Ja, in einer guten Art und Weise. Umso erstaunlicher ist die heutige biblische Geschichte, wo Gott einen 80-jährigen Mann anspricht. 80 Jahre. Mancher denkt ja, mit 80 ist Ende. Nee, ist nicht Ende. Das kann tatsächlich sein, dass auch im Spätherbst, wenn man ein Senior ist, dass Gott einen nochmal besonders anspricht. Und nicht nur, dass es jetzt ein 80-jähriger Christ ist, sondern das ist ein 80-jähriger Gescheiterter. Gescheitert im Leben. Und zwar komplett. Und den spricht Gott an, mitten in seinem Alltag, wie diesen Mann auf dem Rasenmäher. Ja, das ist so ein schönes Ding gewesen, wo er mal mit rumgefahren ist. Tolles Teil. Ja, mitten in seinem Beruf und mitten in der Wüste. Also Wüste ist tatsächlich auch was Gutes. Und manchmal müssen wir Wüstenzeiten haben, wie auf Wangerooge eine Stunde morgens am Strand, ja, dass man leer wird vor Gott. Und manchmal dauert das relativ lange, weil man so voll ist mit allem möglichen Zeug. Ich bete. Lieber Vater, vielen Dank, dass du da bist. Vielen Dank für dein persönliches Reden zu uns. Wir öffnen dir unseren Verstand und unsere Herzen. Danke, dass du uns heute in deinem Wort begegnen möchtest. Amen. Ja, der heutige Predigttext steht im Alten Testament, 2. Mose Kapitel 3. Da geht es los und geht dann bis Kapitel 4,1. Also daraus habe ich ein paar Sachen entnommen. Eigentlich geht diese Perikope, heißt das so schön, bis 4,17, aber das wäre dann zu lang geworden. Vielleicht weiß schon jemand, was da steht, behalte es nochmal für dich. Es ist ein Ausschnitt des längsten überlieferten Dialogs zwischen Gott und einem Menschen. Der steht im Alten Testament, nicht im Neuen, wo Gott mit jemandem redet. Und es geht um die Berufungsgeschichte des Mose. Eine sehr interessante Geschichte. Wir erinnern uns, Mose wuchs in Ägypten auf und sollte eigentlich schon als Säugling getötet werden. Und zwar, weil er ein Hebräer war, aber Gott bewahrte ihn. Er starb nicht. Viele, viele andere starben. Als Adoptivsohn der Tochter des Pharaos, auch interessant, wird Mose in aller Weisheit der Ägypter unterrichtet. Also der hat eine fantastische Zeit gehabt. Ist hervorragend ausgebildet worden, genug zu essen, genug zu trinken, hervorragende Lehrer zu der damaligen Zeit. Also Mose stand eine fantastische Karriere bevor. Alles war schon vorbereitet. Und mit 40 Jahren begann er sich mit seinen Brüdern, den Hebräern, zu identifizieren. Und das hat dann zu einem Mord geführt. Da sieht man schon, wie Mose so drauf ist, wie er so tickt. Vielleicht kennst du das von dir auch. Ja, dass dann irgendwann mal, dann ja, fängt das an zu pulsieren und dann irgendwann platzt die Ader. Und so ist es bei ihm gewesen, er hat hier einen Menschen umgebracht. Und wie das damals so war, wenn du einen Menschen umgebracht hast, dann heißt das, dass du jetzt umgebracht wirst. Das ist ganz einfach. Und so wollte der Pharao ihn dann auch umbringen und dann floh Mose in die Wüste. Was macht man so in der Wüste? Auf jeden Fall mal ist man in der Wüste mit sich selbst konfrontiert. Deshalb haben wir auch keinen Bock auf Wüste. Oder auf Wangerooge, Langerooge. Was ist denn da los? Da ist ja nichts. Was mache ich denn da den ganzen Tag? Da am Strand rumlaufen? Grauenhaft. Da muss ich mich ja mit mir selbst beschäftigen. Da kommen nämlich dann so Gedanken über das eigene Leben, über einen selbst. Wüste. Mose hat 40 Jahre als Hirte, überlegt nochmal, woher er kam, als Hirte die Schafe seines Schwiegervaters gehütet. Es waren noch nicht mal seine eigenen Schafe. Das ist eigentlich ein Sklavendienst, den er hier gemacht hat. 40 Jahre hat er nach Wasser und Nahrung für die Tiere gesucht. Das ging meistens im Frühjahr los, dann ist man erstmal unten, ja, in den Ebenen, wo was wächst und dann irgendwann so in der Sommerzeit, Ende Juni, Juli, da geht es dann hoch, ja, weil da dann auch noch ein bisschen Gras ist, meistens zu einem Berg auf Hochebenen. Also der war die ganze Zeit draußen. 40 Jahre die Herde vor Bedrohungen geschützt. Schlangen. Da gibt es zum Beispiel in der Wüste die schwarze Kobra. Die haben die Pharaonen so auf dem Kopf gehabt. Ja. Ist ein Zeichen dafür gewesen für ihre Macht. Eine schwarze Kobra. Die gab es ja auch in der Wüste. 40 Jahre die Herde vor Bedrohung geschützt und 40 Jahre sich um verletzte, verirrte und kranke Tiere gekümmert. Was hätten diese 40 Jahre mit dir gemacht, wenn du in dieser Situation gewesen wärest? So tolle Träume gehabt, so tolle Ziele. 40 Jahre Langeoog am Strand. Das ist hart. Das ist eine Qual. War das nicht vergeudete Zeit? Nein. Mose wurde in dieser Zeit von Gott vorbereitet, und zwar als ein Hirte mit viel Geduld und Demut für zukünftige Aufgaben. Und dann wurde er 80. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Ich lese aus 2. Mose 3, die Verse 1 bis 3. Mose aber weidete die Herde Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters von Midian. Und er trieb die Herde über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und er sah hin und siehe, der Dornbusch brannte im Feuer und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Und Mose sagte sich, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung sehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Mitten in seinem Alltag passiert das. Nach rabbinischer Deutung steht der Dornbusch für das leidende und unterdrückte Volk Israel. Wow, jetzt wird es schon interessant. Gott spricht durch einen Gegenstand zu Mose. Da, wo er herkommt, ein Hebräer. Genau in diesem unscheinbaren Busch, genau in diesen Dornen, offenbart sich Gott. Nicht in einem schönen Tier oder einer schönen Blume, mittendrin, auch in den Dornen des Leides. Ein sehr interessantes Bild, offenbart sich Gott. Dieser Busch Israel, welches unter Dornen ist, nämlich den Ägyptern, soll Träger des Feuergottes werden. Hier schon symbolisch, aber das ist eigentlich ein prophetisches Bild, wo es heißt, ja, so möchte ich das haben. Und das ist eigentlich undenkbar, weil Gott ist ein heiliger Gott. Und er offenbart sich in einem kleinen Busch mit Dornen. Also das passt zu Gott. Wenn man sich die Geburt Jesu anguckt und noch so andere Themen, da offenbart sich Gott. Jetzt könnte man vielleicht nur sagen, ja, das war ja was Besonderes. Naja, war es ja auch ein Stück weit. Aber wir müssen auch sehen, dass es nicht ganz unüblich war, dass ein Dornbusch in der Wüste brennt. Da war es nämlich heiß, sehr heiß. Das sind, ja, also wie so beim Rasenmähen auf einmal spricht Gott. Das Interessante war bloß, dieser Busch verbrennt nicht. Das ist irgendwas anderes, was dort noch abläuft. Und dieses Feuer steht aber auch für Gottes Leidenschaft und Entschlossenheit, sein Volk Israel zu befreien. Und wie reagiert Mose auf dieses Phänomen, dass der Dornbusch brennt, aber nicht verbrennt? In Vers 3 heißt es, ich will doch hinzutreten. Ist das nicht eine herrliche Aussage und eine herrliche Tat, die hätte auch weitergehen können? Ich weiß nicht, ob wir immer auf alle Impulse Gottes, die wir so kriegen, ja, stehen bleiben und das dann umsetzen, dann da mal hingehen. Unsere Herzen offen machen für Gott. Oder ob wir vielleicht weitergehen. Nein, in dieser Wüste ist Mose nicht weitergegangen. Nach 40 Jahren immer noch eine Neugierde in sich. Da ist noch was gewesen in seinem Herzen. Man hätte auch sagen können, nach 40 Jahren Wüste, da bist du platt, entmutigt, traumatisiert, retraumatisiert, was weiß ich, alles Mögliche. Und dann diese Schuld des Mordes, die ganze Zeit damit konfrontiert zu sein. Und hier sieht er jetzt, hier ist was anders. Ich biege ab. Halleluja. Für jeden Menschen, der das erleben darf, abzubiegen von meinem Weg, von meinen Gedanken. Ich setze mich im Moment so ein bisschen, ja, ich darf so ein Paper jetzt schreiben, nur ein kleines Pop-up-Fenster, und da geht es um das Thema Selbstbestimmung. Wo die Reise hingeht, ist ganz klar, ich kann es auch nachvollziehen, wenn man nicht an Gott glaubt. Mein Leben, mein Wille. Das ist die Überschrift und die zieht sich jetzt durch alle Themen, die auch in den nächsten Jahren noch in der Gesetzgebung kommen. Mein Leben, mein Wille. Und hier Mose, ich biege ab von meinem Weg, von meinem Alltag und lasse mich überraschen. Wie toll, wenn das noch in einem ist, auch in einem Christen. Vers 4. Als aber der Herr sah, dass er, nämlich Mose, herzutrat, um zu sehen, da rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach: Mose, Mose. Er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Tritt nicht näher heran, zieh deine Sandalen von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Interessant, er sah, als Mose abgebogen ist von seiner Route, spricht ihn Gott an. Manchmal spricht Gott erst dann, wenn wir abbiegen. Als er herzutrat, sprach Gott ihn an. Und dann dieses Mose, Mose im Neuen Testament, Paulus, Paulus. In anderen Worten, ja, du bist gemeint. Und wie schön ist das jetzt, wenn Menschen sagen, hier bin ich. Das ist ein Wunder. Hier bin ich. Hier bin ich. Ich mache mich jetzt verfügbar. Und Gott spricht, zieh deine Sandalen aus. Dann geht's weiter. Er hätte auch sagen können, was anderes. Dann wäre vielleicht hier schon Ende gewesen. Aber so einfach geht das bei Gott nicht mit dem Ende, wenn er Menschen berufen möchte. Das werden wir gleich noch sehen. Zieh deine Sandalen aus. Wenn du mir begegnest, musst du den Schmutz an deinen Sandalen zurücklassen. Ich bin heilig. Deshalb lege alles Alltägliche und Weltliche ab. Ein Symbol für Demut und Verletzlichkeit, wenn man da so mit barfuß vor Gott steht. Hier steht Mose nun und Gott beruft ihn. Hammer. Mit 80. 40 Jahre später. Mitten im Alltag, mitten im Beruf. Wäre jetzt nicht eine angemessene Antwort gewesen, bis jetzt hörte sich alles gut an, ja, ich gehe. Ja, ich nehme den Auftrag, nicht den Auftrag, deinen Auftrag, Gott, an. Ja, ich tue, was du sagst. Wie hättest du reagiert? wenn Gott dich auf so eine Art und Weise anspricht. Und Mose kommt mit drei Ausreden. Das ist auch der Titel der Predigt. Eine Berufung, drei Ausreden. Eine Berufung mit drei Ausreden. Und diese drei Ausreden sind meines Erachtens auch heute noch die Top 3. Die Top 3 der Ausreden von Menschen heute. Und eine Ausrede ist im Grunde ein verkapptes Nein. Man möchte es ein bisschen höflicher sagen. Man möchte nicht sagen Nein. Also manchmal ist mir auch danach, dass ich denke, warum sagst du jetzt eigentlich einfach Nein? Aber macht man irgendwie nicht. Man möchte keinen verletzen. Also packt man das irgendwie, ja. Und die erste Ausrede, die jetzt kommt, ist sehr interessant. Die heißt nämlich, wer bin denn ich? Habe ich auch schon oft gehört, kenne ich auch von mir selber. Wer bin denn ich, dass ich das jetzt machen soll? Und das ist meistens schon mal ein gutes Zeichen, dass wenn man einen Auftrag bekommt, der im Regelfall kann das sein, dass der höher ist, als man es eigentlich kann. Weil sich Gott möchte sich ja da offenbaren drin. Es ist eben nicht so, dass Menschen berufen werden, wie wir das manchmal so gerne hätten. Das ist jetzt eine richtige Rampensau. Boah, wie der da macht und tut, der kann die Menschen begeistern. Ja, toll. Also nichts gegen Menschen, die andere motivieren können. Null. Aber ich will damit nur sagen, unsere Sicht auf Menschen ist nicht unbedingt Gottes Sicht. Wie kann sich Gott in einem starken, fantastischen Prediger, was auch immer, verherrlichen? Kommt er dazu? Kommt er dadurch? Ja, er kommt auch dadurch, wenn er demütig ist oder wenn Gott ihn demütig gemacht hat. Ihr wisst, was ich meine. Wer bin denn ich? Kennst du eigentlich mein Alter, Gott? Ich bin 80, schon vergessen? Es ist also nicht nur, wenn man älter wird, Kaffee trinken und Kuchen essen. Das ist oft in unseren Gemeinden so. Echt? 80. Kannst du dich noch daran erinnern, was ich vor 40 Jahren getan habe? Herr, du willst doch wohl mich nicht berufen. Ich bin Mörder. Und dann geht's weiter. Weißt du eigentlich, dass ich schon 40 Jahre in der Wüste die Schafe weide? Also mal ganz ehrlich, ich bin überhaupt nicht mehr fähig, unter Menschen zu gehen. Also beim besten Willen nicht. Ich bin überhaupt nicht fähig, irgendwas hier zu machen und überhaupt. Da flattert alles bei mir. Wer bin denn ich? Heißt eigentlich nein. So hart ist das. Wer bin denn ich, dass ich zum Pharao gehe und die Söhne Israel aus Ägypten herausführen sollte? Vielleicht kennst du diese Frage auch bei dir. Und die Antwort Gottes an Mose ist sehr simpel. Ich werde mit dir sein. Ende. Das reicht. Ja, wie das reicht. Ich habe aber noch eine Frage und noch eine. Und wie soll das mit dem Geld gehen? Und überhaupt und dies und was weiß ich denn alles? Ich werde mit dir sein. Ende. Ich bin alles, was notwendig ist, damit du deine Berufung erfüllen kannst. Und jetzt wird es wichtig. Der Punkt bei einer Berufung ist nicht, wer du bist, Mose, sondern wer ich bin. Es geht nicht um dich. Wichtig. Der Punkt ist nicht, wer du bist, sondern wer Gott ist. Und dann kommt die zweite Ausrede, die ist auch nicht schlecht. Ab Vers 13. Mose aber antwortete Gott, siehe, wenn ich zu den Söhnen Israel komme und ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mich fragen, was ist sein Name? Was soll ich dann zu ihnen sagen? Da sprach Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. Die zweite Ausrede ist heftig. Denn eigentlich sagt Mose hier, wer bist denn du? Das verbirgt sich hinter dem Namen. Wie ist sein Name? Sag doch mal, wer bist denn du? Ich würde gerne mal so einen Rahmen um dich legen, wie ein Bild, wer du bist. Und Gott sagt, du, Mose, ich bin, der ich bin. Da könnte man sagen, also bitte, das ist keine Antwort. Beim besten Willen nicht. Aber was Gott damit sagt, ich lasse mich nicht in einen Namen pressen. Nicht in einen pfingstlichen, nicht in einen evangelisch unierten und reformatorischen und katholischen. Ich lasse mich nicht in einen Namen pressen. Über mich verfügt man nicht, Karl Barth. Ich werde sein, der ich sein werde. Ich bin, der ich sein werde. Und ich werde immer sein, der ich bin. Hilft dir das, Mose? Oder in anderen Worten, und im Mitgehen, lieber Mose, erlebst du, wer ich bin. Du erlebst mich, wenn du mit mir lebst. Ich bin eine lebendige Person und kein dogmatisch-theologisches Konzept. Lebe mit mir, vertraue mir und du wirst mich erfahren. Ausrede 3. Was werden die anderen denn sagen? Kennt ihr das so ein bisschen in euch? Was sagen denn die anderen? Wenn ich da sage, Gott hat zu mir gesprochen. Ja, du kannst viel erzählen. Ah, schon wieder einer, wo die 40 Ampere-Sicherung durchgeknallt ist. Was werden die anderen sagen? Kennst du eigentlich die Leute, zu denen du mich schickst, diese Hebräer? Die waren damals schon so skeptisch. Weißt du eigentlich, was das für Skeptiker sind? Und dann heißt es in der Schrift, und wenn sie mir nicht glauben und nicht auf meine Stimme hören, sondern sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Ja, was mache ich denn jetzt? Also der Mose treibt es schüchtern weit, ne? Mit Gott. Eine Berufung mit 3 Ausreden. Ich komme zum Schluss. Eigentlich sind es 4, weil später sagt Mose nochmal, ich kann nicht reden. Und dann sagt Gott zu ihm, okay, ich gebe dir Aaron. Aber letztendlich ist diese letzte Ausrede wieder die erste. Er hat sie immer noch nicht verstanden. Es ist wieder die erste. Wer bin denn ich? Es ist wieder diese Ausrede. Also im Kern sind es 3. Und an dieser Stelle möchte ich dich höflich fragen. Also diese Ausreden, wer bin denn ich, wer bist denn du, was werden die anderen sagen? Frage 1, hast du dich schon auf den Weg gemacht mit Gott? Sonst wirst du nicht erleben, so einfach ist das. Du kannst machen, tun, lesen, Herrn Professor so und so hören. Obwohl dadurch spricht Gott ja auch, Gott sei Dank. Also auf den Weg machen zu Gott, abbiegen vom Weg. Bist du noch neugierig und verfügbar, wenn Gott zu dir sprechen möchte? Das könnte dann auch eine Konsequenz haben, aber die ist gut. Und wenn Gott bereits zu dir gesprochen hat und dein Ja zu deiner Berufung noch aussteht, das passiert ja immer wieder, wo Menschen irgendwann mal, manchmal erinnert man sich Jahre zurück, ja, wo man wusste, da hat doch Gott mir was gesagt. Dann möchte ich dich ermutigen mit folgenden Versen. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Das ist eine Ermutigung. Gott gibt dir selber Kraft, dieses Ebnen, Lebenshindernisse zu überwinden. Und er macht deinen Lebensweg gangbar und führt dich zum Ziel. Das ist was Fantastisches. Und deshalb, wenn du möchtest, sage Ja zu Gott und seiner Berufung für dich. Vielleicht heute wieder ganz neu. Amen.